Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Dieses ist die Nummer 343. Hat mir doch ein bisschen gefehlt, als ich jetzt ein paar Wochen nicht dabei war, dass man das so, diese Zahlen da so aufsagen kann. Ich war in der Schweiz habe dort eine Küche aufgebaut. Das hat nichts mit Computer zu tun. Und dabei allerdings habe ich auch festgestellt, dass die in der Schweiz die neuesten Technologien schon beherrschen. Und zwar das Licht in der Küche. Da gibt es keine Glühlampe mehr und auch keine Energiesparlampe. Das ist jetzt alles auf der LED-Technik aufgebaut.
Aber ich würde ganz gern auch die Leute vorher begrüßen, bevor du hier mit dem Thema anfängst. Wenn ich denn darf.
Ja, das ist ja kein richtiges Thema. Also. Das ist ja eine Hinführung zur Begrüßung. Ich begrüße jetzt alle, die uns zuhören, Frauen und Männer und Ingenieure und Ingenieurinnen und alles Mögliche, was sich um die Lautsprecher versammelt hat. Das war doch jetzt ausführlich genug, oder?
Ja, eigentlich viel zu ausführlich. Ich begrüße auch alle und sage ganz herzlich willkommen zu unserer neuen Folge.
Auch ich möchte alle ganz herzlich begrüßen. Ich habe mir gerade so überlegt, bis der Wolfgang Back seine Begrüßung durch hat, ist die Sendung am Ende, ne?
Kommen wir Nachspann ran, hängen Sie mal fertig.
Ach Quatsch, das war doch gar nicht viel gewesen, was da gelaufen ist. Und zwar, dann mache ich jetzt Schluss. Dann kommt der Nächste mit seinem großen Thema. Ich glaube, das ist der Heinz.
Ich rede heute über Heinz. Vergesslichkeit. Nicht, dass ich immer wieder alles vergesse, das weiß man schon, das ist bekannt. Aber wir haben zum Beispiel in unserer Folge 30, TV-Folge 30, schon mal über die Vergänglichkeit digitaler Daten geredet. Wenn wir noch an die alten Ägypter denken oder an die alten Römer denken, die haben das in Stein gemeißelt. Das kann man heute nach 7000 Jahren noch sehen.
Ja, nicht nur, die haben auch Papyrus benutzt.
Das kommt dann darauf an, wie das benutzt wurde. Ist ja zum Teil auch noch vorhanden, je nachdem, wie es gelagert wurde. Wenn es trocken gelagert wurde, gibt es das noch. Wenn es feucht geworden ist, ist es weg. Und wenn die denn keine, und auch wenn die keine wasserfeste Tinte hatten, war es auch weg. Wenn man in Nickel, man hat ja mal diese Voyager hochgeschickt und hat dann so Platten drauf gemacht und da was reingraviert, da vermutet man, dass es mehrere tausend Jahre hält. Säurefreies Papier, wie hier die Papyrusrollen und sowas, das sind mehrere hundert Jahre, das weiß man. Bei normalen Büchern geht man von 70 bis 100 Jahren aus. Gut, sagt man, das ist schon relativ lange. Aber mich persönlich interessiert es nicht. Aber wenn wir mal denken, was die Geschichte uns überliefert, sind wir ja auf so Informationen angewiesen. Heute speichern wir alles digital. Und jetzt wird es richtig schlimm. Während ein Film, ein normaler Zelluloid-Film, nur ungefähr 100 Jahre hält und theoretisch bis 400 Jahre halten können, hält eine CD irgendwas zwischen 5 und 10 Jahre. Mit einer guten Goldreflexschicht kommt man auf 100 Jahre. DVD-REM vermutet man 30 Jahre, eine Blue-Disc-Recording vermutet man 50 Jahre, sagen Tests. Also das sind alles keine Zeiten, wenn man sich jetzt mal bedenkt. Man hat eine Bibliothek und digitalisiert die und das Zeug ist in 50 Jahren weg, ist es einfach furchtbar.
Braucht man nicht zu digitalisieren?
Nee, das müsste man analog wieder machen. Ich meine, es gibt zum Beispiel die Firma Silex, die ist im Schwarzwald. In Willingen-Schwenningen sitzen die. Die machen DVD-Master aus Glas und sagen, okay, das Zeug ist so gut, dass es mehrere hundert Jahre, wahrscheinlich sogar bis in Zehntausende von Jahren halten wird. Ist ja auch schön und gut, dass man dann einen Datenträger hat. Aber was mache ich denn, wenn das Laufwerk nicht mehr da ist? Wir haben ja irgendwann mal angefangen, den Datenträger von der Information vom Lesegerät zu trennen. Papier kann ich noch lesen, Lesegerät habe ich eingebaut. Ein Film kann ich mir auch noch ansehen. Irgendwo kriege ich irgendwo auch eine Lupe her und kann ihn eventuell noch projizieren. Auch ein Bitmuster, das irgendwo optisch aufgebracht ist, kann ich auch irgendwie, wenn ich intelligent bin, wieder lesen. Bei den elektronischen Medien, theoretisch kann ich sagen, okay, ich kann auch eine DVD mit dem Mikroskop auslesen, wenn ich weiß, wie die Codierung gelaufen ist. Wenn man aber zum Beispiel einen Magnetspeicher hat, wie eine Festplatte, die ja auch nur, im laufenden Betrieb 2 bis 5 Jahre hält. Früher haben wir alle 2 Jahre die Platten ausgetauscht, heute lassen wir die in den Servern 5 Jahre drin. Dann müssen die aber raus, weil dann die Gefahr ist, dass, wenn irgendwas passiert, die nicht mehr anlaufen. Man sagt auch, Festplatten bleiben ungefähr 30 Jahre die Informationen erhalten. Aber was ist schon 30 Jahre? Also, wir haben angefangen, das Lesegerät, also was wir sehen können oder hören können, von dem Medium zu trennen und haben deswegen ein Problem. Das ist auch das Problem, dass die Glasmaster DVDs haben, auch wenn die wirklich ewig lange halten sollen. Jetzt gibt's wieder was Neues, und zwar der Hitachi-Konzern hat sich was anderes überlegt. Der sagt, wir haben jetzt eine Möglichkeit gefunden, Daten zu speichern, und zwar werden diese Datenträger einige 100 Millionen Jahre halten.
Haben die das überprüft?
Ich kann das überprüfen übrigens.
Ja, du kannst dann ja mal berichten, wie das das war. Ne? Wir kommen dann auf dich gerne wieder zurück.
Ich habe ja das ewige Leben.
Ja, das hast du ja gesagt.
So ein Elend.
Was die haben ein Quarzglas genommen. Das ist heute ungefähr so groß wie eine Briefmarke und kriegen auf diese Briefmarke 40 Megabyte drauf, indem sie, also 40 Megabyte pro Quadratzoll, sagen sie. Die nehmen einen Laser, der in Femtosekunden belichtet, und das in mehreren Fokussierungsebenen. Sie können also mehrere Ebenen übereinander legen. Im Moment haben sie eben 4 Ebenen übereinander und können so die 40 Megabyte pro Quadratzoll erreichen.
Heinz, was belichtet der denn?
Der erzeugt Fehler im Gitter. Der belichtet nichts, sondern der ist hochenergetisch, und durch das Licht wird die Gitterstruktur verändert.
Also an definierten Stellen, das ist also quasi so eine Art Struktur in diesem Gitter, und da hinein wird eben dann geschrieben, dadurch, dass irgendwo
Da sind Fehlerstellen drin. Und diese Fehlerstellen, wenn man einfach so auf so eine Scheibe drauf gucken würde, wäre die einfach matt. Mit dem Mikroskop kann man sehen, dass diese Fehlerstellen eben an einem bestimmten Punkten sind, auch nicht wandern. Und da es Quarz ist, also kristallin ist, bleiben die auch lange erhalten. Wenn man das einfach in amorphem Glas machen würde, Glas ist ja im Prinzip nur eine ganz zähflüssige Flüssigkeit, da würden die wandern und würden irgendwann nach ein paar Millionen Jahren nicht mehr zu sehen sein.
Kann ich denn das auch wieder löschen?
Nee. Das ist kein Datenträger, den man nimmt zum täglichen Arbeiten, zum Speichern oder rausnehmen, wieder überschreiben oder sonst was, sondern das ist ein Archivdatenträger.
Heinz, das ist eine Sache. Also gut, dass es den Computer Club 1 gegeben hat. Sowas haben wir alles schon berichtet. Das war in Düsseldorf, war das eine Ausstellung. Und die hat gezeigt, da war jemand da, aus Köln sogar, die haben gezeigt, wie sie ein Kristall mit einem Laser, da wollten die 1 Terabyte hineinschreiben in dieses Kristall. Mhm. In der Hoffnung, dass dieses Kristall sehr alt werden kann, ohne dass es seine Information verliert. Also diese Ideen.
Die Ideen geistern schon lange rum.
Das ist das Jahr 2000 oder so.
Die Ideen geistern schon sehr, sehr lange rum. Jetzt hat man bei Hitachi sich hingesetzt, hat das Ding mal zu einem Prototypen zusammengebaut. Man ist ja noch nicht sich drüber sicher bei Hitachi, oder Hitachi ist sich noch nicht sicher, ob das wirklich zu einem Produkt werden soll, das für den normalen Anwender oder für normale Firmen ist. Sie denken eher an die Zusammenarbeit mit Regierungsstellen, für Militärs, für, was weiß ich, Geheimdienste und natürlich für Archive. Denn bei denen brennt es ja richtig auf den Nägeln. Wenn man so eine Bibliothek hat, oder wenn man heute eine digitale Bibliothek hat, E-Paper, Bibliothek oder irgendwelche iPad-Ausgaben von Zeitschriften, die archiviert werden müssen, dann muss man doch was suchen, um das für die Zukunft zu erhalten, wenn man das will. Und das ist ja die Aufgabe eines Archivs, dass das...
Oder mein alter Arbeitgeber, der WDR, ich meine, der hat ja diese Probleme auch.
Ja.
Der wird so viel produziert, und da wird so viel am Tag gespeichert, und da wird so viel irgendwo weggebracht, dass unser Archivhaus in der Innenstadt hat nur noch Platz für eine Woche Sendung. Und der Rest muss raus. Ja. Der muss auf die grüne Wiese. Es ist unglaublich, was da an Daten anfallen, was da für Terabyte zusammenkommen. Und die würden sich natürlich freuen, wenn die ein Medium bekommen, wo sie eine ganze Sendung drauf kriegen können.
Ja gut, jetzt sind wir hier bei dem, was Hitachi zurzeit macht, bei den 40 Megabyte, das ist ungefähr eine CD, Inhalt einer CD pro Quadratzoll. Das ist nicht besonders viel. Allerdings sagen die Forscher, wenn man die Anzahl der Schichten erhöht, der Fokussierungsschichten erhöht, dann also über die 4 rübergeht, die man heute hat, dann wird es besser. Ich meine, dieses Quarzglas hat einen riesen Vorteil. Es ist gegen viele Chemikalien einfach, es widersteht vielen Chemikalien oder den meisten Chemikalien und es kann für 2 Stunden Temperaturen über 1000 Grad aushalten. Es ist wasserdicht, ist unanfällig gegen Feuer. Also zudem ist es vergleichsweise schlagfest. Aber das wäre dann das, wie die Daten wirklich verloren gehen, wenn man mit dem Hammer drauf hört. Dann, wenn das Ding zerbröselt, ist vorbei. Dann kann man es eben nicht mehr lesen. Also, was haben wir dabei? Wir haben einen sicheren Datenträger, der ohne große elektronischen Medien, der kann nicht zwingend elektronische Medien voraussetzt, sondern der eben Mikroskop oder mit einem Mikroskopscanner wieder dekodiert werden kann. Sie haben eine sehr einfache,
bitte? Mit einem Mikroskop kann man das denn sehen?
Ja.
Die einzelnen Fehlstellen kann ich mit dem Mikroskop sehen.
Die kann man mit dem Mikroskop sehen. Man muss sich dann eben immer auf die richtige Schärfenebene, also Datenebene einblenden. Da ist dann scharf, alles andere ist unscharf. Und dann kann man die sehen. Und die haben einen Scanner sich dafür gebaut, der die Daten auch wieder automatisch auslesen kann.
Mhm.
Und dann habe ich natürlich einen Datenspeicher, der langfristig ist. Wir haben bei den magnetischen Datenspeichern, wenn man darauf geht, wenn man sagt, ich will immer auf Platten machen, dann heißt es, ich muss alle 5 Jahre meinen Datenbestand umkopieren, weil die Platten ja nicht länger halten. Und
ja.
Technologie entwickelt sich weiter und tak, tak, tak. Das heißt aber, dass irgendwann der Punkt erreicht ist, dass das Umkopieren auf eine neue Generation länger dauert, als die Generation, die Speichergeneration denn überhaupt hält.
Also die Datenspeicher werden immer schneller, werden immer größer. Und wenn ich mir überlege, die ersten Festplatten, was das für lahme Krücken waren und wie fix die heute geworden sind, also kann ich jetzt nicht so nachvollziehen.
Ja gut, aber
und
wir
es wird auch weiter schneller gehen.
Wir produzieren ja auch immer mehr Daten. Immer mehr Daten müssen dann auch archiviert werden.
Ja, und die werden auch immer größer, die Platten.
Und die Frage ist, was ist denn, wenn ein Feuer ausbricht, dann ist die Platte auch hin. Also das ist sicherlich für eine Langzeitarchivierung ist sowas keine Lösung. Da muss man eben neue Sachen machen. Das ist ein Ansatz hier. Wir haben in der Fernsehsendung mal vorgestellt, die Archivierung auf Film, auch mit einem Bitmuster auf Film. Die halten dann auch eben 400 Jahre. Die Frage ist, ist 400 Jahre genug? Für uns, für unser Menschen, einzelnes Menschenleben sind 400 Jahre genug, aber wir haben auch oder wir greifen auch heute noch Informationen zurück oder erfreuen uns an Informationen, die die alten Ägypter, die Römer oder wer auch immer hinterlassen haben oder noch davor hinterlassen haben, versuchen die zu interpretieren und sind froh über jedes Stückchen Papier, also jeden Stein, den wir finden, der irgendwelche Daten hat, die wir versuchen dann in den Kontext des damaligen Lebens zu setzen.
Wenn wir es denn lesen können. Es gibt noch genug, das können wir noch nicht wieder lesen. In welchem Format werden denn diese Daten da hineingeschrieben? Wie wird denn sichergestellt, dass dieses Format auch in 1000 Jahren noch von irgendjemandem verstanden wird?
Das ist ein Problem. Sie haben für die Darstellung der Zahlen oder was auch immer es ist, oder der Buchstaben, eine sehr einfache Codierung, eine einfache Binärcodierung genommen. Und sagen, okay, wenn einer einigermaßen intelligent ist, auch in ein paar tausend Jahren, kann er das leicht dekodieren.
Mhm.
Ich meine, wir haben ja auch unsere Probleme. Hätten wir den Rosetta-Stein nicht, hätten wir viele Sachen, viele Inschriften auf den Pyramiden nicht entziffern können oder aus der Zeit der Pyramiden nicht entziffern können. Vielleicht brauchen die dann auch irgend so einen Übersetzer oder vielleicht kommt man irgendwo auf eine Idee, wie man eine Übersetzung für diese Bitmuster denn auch wieder in Quarzglas beilegen kann. Also im Prinzip manuell beilegen. Allerdings wissen wir nicht, wie die Menschheit in Zukunft denken wird.
Aber da muss der wieder manuell beilegen, damit man weiß, wie man das manuell dekodieren kann.
Oder man muss das manuell immer fortschreiben.
Ja, ja.
Also jetzt der Rest, den wir jetzt machen, ist Spekulation.
Ja.
Es ist ein hochinteressanter Ansatz. Es ist notwendig, so einen Langfristspeicher zu finden, ob er nun mehrere 100 Millionen Jahre sein muss. Aber wir müssen auch versuchen, unsere Nachwelt, wir sind verpflichtet, meine ich, unserer Nachwelt auch unsere Informationen weiterzugeben.
Ja, die CC2 Audios.
Ich weiß nicht, ob die das alles, ich weiß nicht, ob die alles wissen sollen, was ich so gemacht habe.
Meinst du, wir sollen, ja gut, was du gemacht hast, ist ja nicht weiter uninteressant, du lebst ja ewig und kannst es selber erzählen.
Ja, eben.
Also brauchen wir für dich so einen Speicher nicht.
Nee, ja. Das wäre schade. Das wäre schade.
Genau.
Tja, ja, aber es ist schon hochinteressant, was machen wir mit unseren Daten, ne? Das ist, wir haben da zum Teil, das, mit dem Stein von der Rosetta, da hatten wir Glück gehabt, dass das auf mehreren Sprachen da drauf stand. Mhm. Ja, und dann hat man eine Sprache ein bisschen gekannt, haben gesagt, ah, das steht wahrscheinlich auf der anderen Seite da, wo die andere Sprache ist, dasselbe drauf. Und da hat man die Hieroglyphen dann doch noch knacken können. Das hat ja lange gedauert.
Ja, war eine Redundanz da und damit war es dann irgendwann möglich, etwas herauszurechnen, herauszudenken. Wer hätte gedacht, dass die Bau-Holland-Stiftung, und die ja schon in Hessen ihre Gemeinnützigkeit verloren hat und nachdem sie jetzt nach Hamburg umgezogen ist, auch dort die Gemeinnützigkeit verloren hat, das mal erwarten könnte. Warum ist das passiert? Und das ist relativ einfach beantwortet. Die Finanzbehörden, jetzt zuletzt eben auch in Hamburg, die sind der Meinung, dass die Voraussetzung für eine unmittelbare Verfolgung steuerbegünstiger Zwecke nicht mehr erfüllt ist. Das ist genau die Definition für eine gemeinnützige Stiftung. Und was hat das jetzt für Folgen? Nun, die Stiftung kann jetzt keine Spendenquittungen mehr ausstellen. Und wenn ich irgendetwas spende und ich bekomme eine Quittung, kann ich das mit Hilfe dieser Quittung bei meiner Steuererklärung absetzen, also in Anrechnung bringen, in irgendeiner Art und Weise. Das geht nun nicht mehr. So, aber warum nicht? Dazu muss man wissen, dass die Bau-Holland-Stiftung Spenden an WikiLeaks weitergeleitet hat. Und zwar, in Hessen ist es, glaube ich, durch das Finanzamt Kassel schon in 2010 aberkannt worden, die Gemeinnützigkeit. Damals waren Spendengelder in Höhe von über 1,3 Millionen Euro allein an WikiLeaks über die Bau-Holland-Stiftung geflossen. So, und da hat eben dann die Finanzverwaltung gesagt, naja, was hat denn nun WikiLeaks mit Gemeinnützigkeit zu tun? Und da haben sie die Sache dann eben gecancelt. Und das ist jetzt in Hamburg wieder passiert. Man kann denken, wie man will. WikiLeaks, ist WikiLeaks ein gemeinnütziger Zweck? Was meint ihr?
So einfach ist das nicht zu beantworten. Die einen sorgen so, die anderen so. Was mich dabei wundert, ist, dass die Behörden so viel Handlungsspielraum haben, einfach zu sagen, nö, wenn ihr denen Geld gebt, dann seid ihr nicht mehr gemeinnützig. Dass das nicht hinterher noch von einer neutralen Stelle, also von irgendwelchen Gerichten überprüft werden muss.
Wer hat das entschieden?
Das Finanzamt Hamburg und vorher in Kassel, sagte ich eben.
Ist die Bau-Holland-Stiftung auch noch woanders unterwegs? In anderen Ländern?
Das kann ich dir nicht sagen. Ich gehe mal davon aus, ja. Die Stiftung ist ja 2003 gegründet worden und verwaltet den Nachlass vom Bau. Das ist ja nun eine andere Sache. Die machen gerne eine ganze Menge. Aber hier wirklich wegen der durchgeleiteten Spenden an WikiLeaks. Das ist der Grund dafür, dass man die Gemeinnützigkeit aberkannt hat. Das heißt, natürlich können Sie noch Spenden annehmen, natürlich können Sie noch Spenden weiterleiten. Sie können nur keine Spendenquittungen mehr ausstellen.
Ja, der Steuervorteil, der ist verloren gegangen.
Ja.
Für den Spender.
Man könnte natürlich sehr, sehr platt sagen, es ist nun mal nicht opportun und unserem Staat nicht genehm, dass WikiLeaks immer wieder Dinge aufdeckt, die vielleicht befreundeten, in Anführungszeichen, Staaten Probleme bereiten. Das könnte man vielleicht ein bisschen an den Haaren herbeigezogen da hinein interpretieren. Vielleicht ist es aber gar nicht an den Haaren herbeigezogen. Ich weiß es nicht. Ich wollte nur mal darüber gesprochen haben, weil Es ist doch schon eine Nummer, der Bau-Holland-Stiftung die Gemeinnützigkeit zu entziehen.
Mhm. Ja, ist auch eine Nummer, dass der erste Hornstein der kolumbianischen Botschaft da rumhängt und dass er offensichtlich nach USA ausgeliefert werden sollte und er sich so entzogen hat und dass er sexuelle Dinge unternommen habe, die nicht rechtens waren, das alles scheint ja doch ein bisschen brüchig geworden zu sein.
Ja, nach den letzten Aussagen, ja, was mich aber ganz besonders erschreckt, dass die Engländer nicht davor zurückgeschreckt haben, zu sagen, sie wollten ihn mit Gewalt aus der Botschaft holen. Und erst als die südamerikanischen Staaten da gemeinsam gesagt haben, Kinder, ihr habt wohl nicht mehr alle Tassen im Schrank, jetzt gibt's aber gleich Zoff, da sind sie zurückgeschreckt. Was ist das für ein Demokratieverständnis? Da habe ich wirklich bei mir gedacht, also, liebe Tommys, irgendwo hakt's jetzt aus bei euch. Gut, der hat sich abgesetzt, hat sich in die Botschaft gemacht, aber das ist exterritoriales Gebiet und da haben die nun mal nichts zu suchen. Die können sagen, Kinder, Botschafter, pack dein Bündel und hau ab. Aber selbst dann, selbst sein Auto gehört dazu, da haben die nichts drin zu suchen. Naja, anderes Thema, das ist nun mal bei uns so. Apple.
Es ist schade, dass WikiLeaks so irgendwie so abgewürgt wurde.
Ja, aber es war nicht anders zu erwarten. Wenn eine Weltmacht wie die USA, die stecken hier ihr Geld in Rüstung und Kriege und Ähnliches und nicht in die Befestigung der Küsten, wie wir jetzt wieder erleben konnten, wäre vielleicht sinnvoller und die Armen zu versorgen und was weiß ich, aber wenn eine solche Weltmacht eben hustet, dann werden andere Länder eben da hinterher dackeln, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das war auch das, was mir als erstes bei dieser Geschichte mit der Bau-Holland-Stiftung einfiel. Aber es ist eben nur eine denkbare Möglichkeit, dass hier so bei manch einen der Wunsch, der Vater des Gedanken war, der Wunsch jetzt WikiLeaks noch einen reinzuwirken oder noch mehr abzuwirken. Schade. Apple hat ein kleines bekommen. Habt ihr euch das mal angesehen?
Eine wunderschöne
das
Formulierung.
Das kleine iPad oder was?
Ja. Ja.
Das kleine iPad?
Das iPad Mini.
Kann ich nicht gebrauchen.
Ja, da bist du ja mit Steve Jobs einer Meinung. Er wollte das ja auch nicht. Er war ja auch der Meinung.
Ja, ich hab schon ein 7 Zoll iPad.
Ich auch.
Es war ein Android.
Ich auch.
Ja. Es war eins der ersten Generationen mit einem 300 MHz Prozessor, taugt so gut wie gar nichts, aber ich merke das ja, ich habe auch ein iPad. Das iPad, ja, das verschwindet auch eigentlich immer weiter in der Spielerabteilung.
Ja gut, das iPad.
So, Kartenspiele.
Ja gut, das ist deine persönliche Art, damit umzugehen.
Ja,
das iPad hat ein Display von 9,7 Zoll und das iPad Mini von 7,9 Zoll.
Ja.
Und das ist also 1,8 Zoll Differenz in der Diagonalen. Das ist doch schon ganz schön. Aber im Vorgespräch hat der Heinz gesagt, ihm würde das gefallen, das kann man in die Hosentasche stecken.
Also, ja, nein, nicht in die Hosentasche. Man kann es, während man abends am Fernseher sitzt und seine Salzstangen isst, kann man das in einer Hand halten. Ein 10 Zoll Tablett braucht man zwei Hände für. Oder einen Ständer oder noch, dann kann ich mir auch direkt ein Netbook dahin stellen.
Also ja,
ich bin so ein 7-8 Zoll Fan, eben weil es, wie wir das hier anwenden bei uns, da liegt irgendwo auf dem Tisch rum und wenn man mal gerade was nachgucken will, nimmt man sich das. Da sind auch nicht viele Apps drauf, nur dafür hat man so im Prinzip so nebenher braucht, um Informationen auszusorgen. Die eine Sache könnte natürlich sein, warum Apple das 7 Zoll auf den Markt gebracht hat. Zurzeit ist noch jedes zweite verkaufte Tablett ja ein iPad. Aber der Vorsprung schmilzt. Die Androids kommen immer stärker und im dritten Quartal 2012, so hat es jedenfalls das Marktforschungsinstitut Strategy Analytics hat ermittelt, dass im dritten Quartal über 41% der neu verkauften Tablets Android-Tablets sind.
Ja.
Und also es sind 41% von 25 Millionen Tablets. Ne? dem Vorjahr waren es noch 17 Millionen Geräte, die da verkauft wurden. Also heute ist die Apple noch dominierend mit 56%. Im vorigen Jahr waren es allerdings 64%. Und das Android ist von 29% auf 41% gestiegen. Also ja, das sind extrem hohe Zuwachsraten. Und die Apple müssen sich warm anziehen. Die Frage ist, ob dieses kleine iPad, das ist ja nicht sonderlich billig. Ich kriege heute für unter 200 Euro einen 7 Zoller Android. Aber ob ich denn den Aufschlag bezahlen will, bloß weil da Apple draufsteht. Zudem muss ich mich dann noch mit iTunes rumschlagen.
Ja, gut.
Genau, das ist auch mein Problem. Dieses iTunes, ich könnte es verbrennen.
Es kommt ja noch eine andere Geschichte dazu. Das iPad Mini ist ja eigentlich gar nicht dazu gebaut, dass man es reparieren kann. Und wir wissen ja, solche Teile, selbst von Apple, die ja nun nachgewiesenermaßen eine hohe Qualität haben, gehen ja kaputt. Aber das ist ja zu geklebt, das muss man mit Föhn und mit Gewalt quasi öffnen. Hinterher kann man es dem Kunden wahrscheinlich nicht mehr zurückgeben. Also was man sich dabei gedacht hat, das weiß ich nicht. Ich glaube, Steve Jobs wird sich im Grabe umdrehen, wenn sie dem so ein Ding da in die Kiste nachschicken. Denn sowas hätte er mit Sicherheit nicht gemacht und nicht gewollt. Die Laufzeit ist gut.
Da fehlt aber auch jeder neue Pep da drin in dieser Ankündigung. Da ist ja nichts Neues dran.
Doch, ein kleineres Display mit schlechterer Auflösung.
Ja, ja, gut, aber da ist auch nichts irgendwie, dass er Gedanken liest oder irgend sowas oder irgendein eine neue Sache. Das war doch beim Steve Jobs immer der Fall. Der hat zwar alte Sachen oftmals umgesetzt und hat dann gesagt, das ist neu, und das war auch neu in dem Moment.
Ja. LTE ist drin, wenn man genug bezahlt.
Ja, genau. Ja, und die Laufzeit, die ist natürlich auch exorbitant mit 12 3/4 Stunden bei einer Endloswiedergabe von Videos. Das ist schon eine Nummer, das muss man schon sagen. Ja.
Ja.
Aber das ist nicht der Hype.
Nee, in dieser Größenordnung wohl nicht.
Das ist wahrscheinlich eher, um unten den Markt abzufangen. Die das Tablet mit einer Hand halten wollen.
Ich brauche es nicht, das Mini-iPad.
Du brauchst es nicht.
Ich will es nicht haben.
Ja, eine kurze Meldung. Wir haben ja vor, ich glaube, einem Monat etwa das Thema gehabt von erneuerbaren Energien und Strom und so weiter. Und ich habe damals die Behauptung aufgestellt, nicht nur das, sondern auch noch den Link dazu gesagt, wo man denn die Zahlen herbekommt. Und diese Zahlen sagen ganz klar, ja, Deutschland kauft Strom im Ausland, aber viel weniger, als es ins Ausland verkauft. Und das wird hin und her gemacht und vertuscht und verschoben und sonst wo. Und jetzt habe ich am 30.10. eine Meldung bei Heise gefunden, dass der Stromexport größer denn je ist. Das heißt also, vielleicht auch durch ein Nachlassen der Wirtschaft in diesem Jahr ist der Stromexport wieder gewachsen und der Stromverbrauch in Deutschland ist dieses Jahr bisher um 2% gesunken. Das heißt also, trotz dass diese Atomkraftwerke jetzt alle abgeschaltet worden sind, ist es so, dass wir weiterhin Strom exportieren. Was da jetzt letztens wieder von der Kanzlerin erzählt wurde, sie will nun dafür sorgen, dass auch im Winter und bla bla bla. Genau im Winter hat Deutschland am meisten Strom exportiert. Sag mal, ich kann wirklich nicht mehr nachvollziehen, warum wir mit solchen falschen Zahlen und Erzählungen und so etwas für dumm gehalten werden.
Das ist doch interessengesteuert.
Ich glaube auch, ja. Ich glaube auch. Aber also, wenn jemand da suchen will, unter Energie- und Klima-News vom 30.10.2012, da steht es auch bei Heise drin und da kann man die Sachen nochmal nachlesen. Die haben vergleichbare Zahlen zu dem, was wir dann in unserem Beitrag genannt haben. Und ich denke, Heise ist genauso unverdächtig wie wir, dass wir hier falsche Dinge veröffentlichen.
Aber ich weiß, wie man noch mehr Energie sparen kann im Winter.
Ja, indem wir Mützen kaufen,
genau. Und
dicke Schals kaufen.
Oder auswandert.
Und sowas und dicke T-Shirts kaufen und so weiter.
Und da gibt's eine zuverlässige Adresse.
Ganz genau. Bei uns im Shop über unsere Homepage, das ist die Seite mit diesen kaputten Umlauten, hoffentlich jetzt nicht mehr. Und dann tun wir den Daumen nach oben.
Den haben wir oben.
Genau.
Und tschüss.
Und tschüss.
Und tschüss.
Zickezack.
Ach, Zickezack. Tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.